Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Hier ist Susanne Kuhlmann. Guten Tag. Wir stellen Ihnen heute die Hamburger Strategie für grünen Wasserstoff vor. Warum Blutspender auch in der nächsten Zeit ihre Termine wahrnehmen sollten, erläutert dann Stefan Küpper vom Deutschen Roten Kreuz. Es gibt attraktive Alternativen zum Weihnachtsbaum aus konventionellem Anbau. Und wie sich das Umweltbundesamt einen umweltverträglicheren Onlinehandel vorstellt, schildert uns Lisa Frien-Kosolobo. Im Verbrauchertipp schließlich Fitnessgeräte gegen den Corona-Blues. Die Wirtschaft ohne Rückgriff auf Öl, Erdgas oder Kohle mit Energie versorgen, das hat sich Hamburg vorgenommen. Grüner Wasserstoff soll der Weg dorthin sein, also Wasserstoff, der ausschließlich mit erneuerbarer Energie gewonnen wird. Hafen, Schiffe, Lkw. Bis 2030 will Hamburg die größten Industriebetriebe im Hafen an ein Leitungsnetz für grünen Wasserstoff anbinden. Axel Schröder mit Einzelheiten.
Es gibt derzeit kaum eine Veranstaltung, auf der Hamburgs Wirtschaftssenator Michael Westhagemann das Thema nicht anspricht. Auf Empfängen, Konferenzen oder in Bürgerschaftsdebatten kommt der Senator früher oder später auf sein Lieblingsprojekt zu sprechen, eine Wasserstoffindustrie im Hafen.
Wir alle sehen, dass wir Kohle und Öl zurückfahren und zu einem, für mich sage ich immer, neuen Stoff kommen, nämlich dem Wasserstoff, der Riesenpotenziale bietet für die Zukunft, auch für den Hafen, um dann am Ende den Hafen auch klimaneutraler zu gestalten.
Lkw und Schiffe könnten eines Tages mit Wasserstoff angetrieben werden. Vor allem aber könnten die großen Industriebetriebe im Hafen das Gas als Energiequelle nutzen. Zum Beispiel das Aluminiumwerk von Trimet, das Stahlwerk von ArcelorMittal und mit Aurubis die zweitgrößte Kupferhütte Europas. Noch in diesem Jahr hofft der einstige Industriemanager Westhagemann auf eine erste Absichtserklärung der Industrie und zieht dabei an einem Strang mit Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan von den Grünen. Der verkündete gerade den Plan für ein eigenes Wasserstoffleitungsnetz.
Wir wollen nicht den gleichen Fehler machen wie bei der Stromwende, dass überall Anlagen gebaut werden und das Netz noch gar nicht fertig ist, sondern wir wollen jetzt in vorausschauender Planung erst das Netz planen und bauen, damit wir dann optimal die Industriebetriebe in Hamburg anschließen können. Und da spielt unsere Hamburger Gasnetz eine ganz wichtige Rolle. Die wird dieses Wasserstoffnetz errichten und dafür gut 90 Millionen Euro in den nächsten 10 Jahren ausgeben.
45 Kilometer Wasserstoffleitungen soll es dann in Hamburg geben. Und natürlich das Herzstück des Projekts. Zunächst ein Elektrolyseur mit 100 Megawatt Leistung mitten im Hafen, der mit Strom aus Windkraftanlagen H2O aufspaltet in Sauerstoff und Wasserstoff. Schritt für Schritt könnten zusätzliche Elektrolyseure installiert werden und auch der Import von Wasserstoff müsse möglich gemacht werden, sagt Kerstans Amtskollege im Wirtschaftsressort Michael Westhagemann.
Deswegen beschäftigen wir uns mit der Frage, wo wäre der ideale Standort für ein Wasserstoffterminal?
Der Anteil von regenerativ erzeugtem Strom am gesamten Energieverbrauch steigt zwar seit Jahren, aber der grüne Strom aus Windkraftanlagen wird auch für den Ausbau der Elektromobilität und für Privathaushalte gebraucht. Manfred Brasch vom Bund für Umwelt und Naturschutz freut sich aber, dass die Dekarbonisierung der Wirtschaft nun langsam an Fahrt aufnimmt.
Die Einsatzmöglichkeiten von Wasserstoff sind weit gefächert. Allerdings erwarte ich hier vor allen Dingen eine Nutzung im industriellen Bereich. Möglicherweise beim Schwerlasttransport kann Wasserstoff noch eine Rolle spielen und natürlich als Speicher, wenn wir viel Windstrom in den Anlagen haben. Auch eine Beimischung zum Gasnetz ist noch denkbar. Auch das wird ja jetzt schon praktiziert und kann natürlich in den Anteilen noch hochgefahren werden.
Wichtig sei es nun, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Wasserstoffnutzung so zu gestalten, dass die Elektrolyse im großen Stil sich auch lohne. Die ersten Unternehmen haben längst ihr Interesse am Wasserstoff bekundet. Dazu gehört auch der Flugzeugbauer Airbus, erklärt dessen Hamburger Werksleiter André Walter.
Wir sind mit dem Land Hamburg, mit dem Wirtschaftssenator Herrn Westhagemann da auch gut gemeinsam unterwegs. Ich glaube, sagen zu können, wir sind Teil seiner Strategie. Wir sehen es auch sehr, sehr positiv, dass da jetzt so ein Schub durch die Stadt geht.
Erst im Herbst hatte Airbus angekündigt, dass ab 2035 die ersten Flugzeuge emissionsfrei mit grünem Wasserstoff abheben könnten. Es wird aber noch dauern, bis diese Flieger zum ersten Mal abheben, bis dafür Treibstoff made in Hamburg zur Verfügung steht.
Die Hamburger Strategie für grünen Wasserstoff, Axel Schröder berichtete. Und in Frankreich bahnt Staatspräsident Emmanuel Macron währenddessen den Weg zu einem sehr symbolträchtigen Schritt für mehr Umweltschutz. Der Erhalt der Artenvielfalt und der Kampf gegen den Klimawandel könnte in Artikel 1 der Verfassung eingehen, per Volksabstimmung. Vorausgesetzt, dass der Text vorab vom Parlament gebilligt wird. Das verkündete Macron gestern Abend in Paris bei einem Treffen mit Vertretern des Bürgerrats für das Klima. Der wurde auf Wunsch des Staatspräsidenten im September 2019 einberufen. 150 per Zufallsprinzip ausgewählte Bürgerinnen und Bürger, die überaus engagiert ein Dreivierteljahr lang 150 konkrete Vorschläge zur Klimapolitik erarbeiteten, wie den zur nun angekündigten Volksabstimmung. Weitere Vorschläge sollen in Gesetzesform gegossen werden. Dass ihre Ideen auch wirklich umgesetzt werden, überwachen die Bürgerratsmitglieder mit einem eigens gegründeten Verein. Auch wenn Corona das beherrschende Thema dieses Jahres ist, Menschen haben weiter Unfälle, andere schwere Erkrankungen oder Operationen. Und dafür werden Blutpräparate gebraucht. Blutspendetermine, zum Beispiel beim Deutschen Roten Kreuz, finden weiterhin statt, auch während des Lockdowns, der morgen beginnt. Heute Vormittag habe ich mit Stefan Küpper gesprochen. Er ist Pressesprecher beim Blutspendedienst West. Ich fragte ihn zunächst, warum Spendewillige auch jetzt zu den Blutspendeterminen erscheinen sollten.
Blutspenden, auch in Zeiten der Corona-Pandemie, sind alternativlos. Die Kliniken brauchen weiterhin Blut zur Behandlung der Patienten. Man muss sich vorstellen, dass fast 20% des gespendeten Blutes in Form von Blutpräparaten in der Krebstherapie gebraucht und verwendet werden. Das heißt, wer an zum Beispiel Leukämie erkrankt ist, der muss natürlich auch in dieser Zeit weiter behandelt werden. Und deshalb brauchen wir gespendetes Blut, um es eben an die Patienten weitergeben zu können.
Wie laufen die Termine momentan ab?
Blutspende, wie wir sie eigentlich seit vielen Jahrzehnten kannten, existiert so jetzt nicht mehr. Also seit Beginn der Pandemie haben die Blutspendedienste, die Universitätskliniken ihre Abläufe massiv verändert, um ja die Blutspende für alle Beteiligten so sicher wie eben möglich zu halten. Die Rotkreuz-Blutspendedienste bieten Blutspende mittlerweile fast nur noch über Terminreservierung an. Das heißt, man kann sich seinen persönlichen Blutspendetermin reservieren. Und dadurch verhindern wir Spitzen, also dass dann auf einmal 10, 15 Leute vielleicht an der Anmeldung stehen. Wir haben die Abstände der Spendeliegen vergrößert. Es gibt nicht mehr diesen gemütlichen Kaffeeklatsch, den ja viele Blutspender beim Roten Kreuz auch schätzen. Es gibt jetzt eigentlich nur noch ein Lunchpaket to go. Und so reihen sich ganz viele kleine Maßnahmen aneinander, sodass wir auch jetzt heute noch sagen können, Blutspende ist tatsächlich für die Menschen auch sicher.
Wer darf spenden und wer nicht?
Es gibt ganz viele Ausschlussgründe, warum man vielleicht nicht Blut spenden dürfte. Grundsätzlich gilt, man muss mindestens 18 Jahre alt sein und man sollte sich auch gerade in dieser Zeit wirklich fit fühlen. Das bedeutet, dass man also ja infektionsfrei sein sollte. Wer jetzt zum Beispiel Kontakt zu einem Covid-19-Erkrankten hatte, darf 14 Tage lang kein Blut spenden. Und wer tatsächlich vielleicht selber erkrankt war, 4 Wochen nach Abklingen der Symptome nicht.
Aber einen negativen Test muss man nicht vorlegen.
Einen Test muss man nicht vorlegen. Wir haben ja eine engmaschige Anamnese. Das heißt, man braucht sich auch keine Sorgen machen, dass man eventuell bei einer nicht erkannten Covid-Erkrankung einen Patienten infizieren könnte. Dafür gibt es keinen medizinischen Beleg. Und die Sicherheitsmaßnahmen auf den Terminen gewährleisten tatsächlich auch, dass eben auch ja bei der Blutspende soweit für alle Beteiligten ja auch alles sicher ist.
Sie sprechen für den Blutspendedienst West. In anderen Bundesländern können Einzelheiten anders organisiert sein. Wo sollten Spendenwillige sich informieren?
Wenn man Blut spenden möchte, dann sollte man tatsächlich in dieser Zeit am besten ja irgendwo sich online erkundigen unter drk-blutspende.de oder unter blutspende.de online. zu schauen, welche Termine finden unter welchen Voraussetzungen statt. Ich hatte die Terminreservierung eben angesprochen. Man kann auch eine kostenfreie Hotline anrufen, der Rotkreuz-Blutspendedienste. Da erfährt man dann sicherlich auch, ja, welche Termine unter welchen Voraussetzungen stattfinden. Die Menschen brauchen sich keine Sorgen machen, dass sie sich unter den aktuellen Voraussetzungen, Restriktionen auf den Weg zur Blutspende machen, dass man dann eben etwas macht, was man nicht tun sollte. Ganz im Gegenteil, Blutspendetermine sind von den aktuellen Restriktionen ausgenommen.
Soweit Stefan Küpper vom Blutspendedienst West des Deutschen Roten Kreuzes. Großer Auftritt im Wohnzimmer. Rund 30 Millionen Weihnachtsbäume werden jedes Jahr allein für den deutschen Markt geschlagen. Stiller Tod im Kompostwerk. Nach 2 Wochen haben sie dann ausgedient. Bäume mit Wurzel für ein zweites Leben im Garten oder Keinachtsbäume. Es gibt diverse Alternativen zur Nordmantanne aus konventionellem Anbau. Anne-Kathrin Wehrmann stellt sie vor und lässt zunächst die Macher des Keinachtsbaums zu Wort kommen.
Aber das ist die zweite Palette, ne?
Was Nico Stisser hier mit seinem Freund Sven Lake in einer Drechslerei in Bremen in kleine handliche Kartons verpackt, wird an den Weihnachtstagen in mehreren hundert Wohnzimmern seine Premiere feiern. Der Keinachtsbaum.
Also der Keinachtsbaum besteht aus mehreren Teilen. Das ist ein Ständer für Eschenholz. Man schraubt diese Teile aufeinander, hat dann einen Fuß unten und eben einen Baum. Also die Höhe des Ständers ist dann zwischen 1,60 Meter und 2,20 Meter variabel. Und ringsherum sind Löcher eingefräst, in die man dann einfach Tannenzweige stecken kann.
Nico Stisser aus Osnabrück ist der Erfinder des Keinachtsbaums. Für sein Ziel, eine nachhaltige Alternative zum klassischen Weihnachtsbaum zu entwickeln, gründete er dieses Jahr ein Start-up und rief eine Crowdfunding-Kampagne ins Leben. Die war so erfolgreich, dass er in kürzester Zeit das Geld für die erste Auflage mit 555 Exemplaren beisammen hatte. Auf die Idee dazu hatte ihn vor 3 Jahren sein kleiner Sohn gebracht.
Er war damals 4 und sagte, dass er das doof findet, dass für uns jetzt ein Baum sterben muss. Und er hat dann tatsächlich auch gleich die Lösung mitgeliefert und hat gesagt, warum wir nicht einfach einen Baum selber bauen, so wie bei Pettersson und Findus in seinem Kinderbuch.
So entstand die erste Version des Keinachtsbaums. Damals noch aus einem alten Zaunpfahl und ein paar im Wald gesammelten Tannenzweigen. Nicht die einzige Möglichkeit für ökologisch Interessierte, die sich keinen Baum aus konventionellem Anbau ins Wohnzimmer stellen wollen. Ungefähr 30 Millionen Weihnachtsbäume kommen in Deutschland jedes Jahr in den Verkauf. Die meisten davon stammen aus großen Monokulturplantagen, in denen oft Pestizide, Herbizide und Düngemittel zum Einsatz kommen.
Nachhaltige Alternativen gibt es so einige mittlerweile. Eine Variante ist zum Beispiel ein Bio-Weihnachtsbaum. Bio kennt man aus dem Supermarkt von Lebensmitteln, aber das Bio-Siegel gibt es tatsächlich auch für Weihnachtsbäume.
Helen Schioska ist beim Umweltbundesamt Expertin für nachhaltigen Konsum. Ihr Tipp? Wer auf die liebgewonnene Tradition des klassischen Weihnachtsbaums nicht verzichten möchte, sollte über ein Exemplar mit unabhängig kontrolliertem Siegel nachdenken. Neben dem Biosiegel kommen da zum Beispiel das Naturland, Bioland, Demeter und das FSC-Siegel in Frage.
Ansonsten kann man natürlich auch auf jeden Fall darauf achten, einen regionalen Baum zu finden. Hier lohnt sich der Anruf beim Förster oder bei einer BUND-Ortsgruppe. Kurze Wege sind natürlich immer gut für die Klimabilanz. Und wenn der Baum aus dem regionalen Forst kommt, sollte man auch darauf achten, einen heimischen Baum zu nehmen. Die Nordmantanne oder Stechfichte, die sind zum Beispiel nicht heimisch, aber wenn man mit dem Förster redet, die wissen dann auch Bescheid.
Bäume mit Wurzeln empfiehlt die Expertin nur für Menschen mit grünem Daumen. Denn der Temperaturwechsel bedeutet für die Gewächse Stress. Zum Überleben dürfen sie nicht zu warm stehen. Und nach dem Fest sollten sie möglichst schnell wieder nach draußen, allerdings nicht bei Frost. Unter ökologischem Aspekt auf keinen Fall sinnvoll sind nach Aussage von Helen Schioska Plastikweihnachtsbäume, egal wie viele Jahre sie zum Einsatz kommen. Nachhaltig sind dagegen andere Varianten. So liefert das Internet mittlerweile für Bastelwillige diverse Anleitungen für Exemplare aus Pappe, Treibholz, Ästen, Holzlatten oder sogar aufgestapelten Büchern.
Man kann natürlich auch einen Weihnachtsbaum aus Tannengrün basteln. Der Keinachtsbaum ist daher als Idee wahrscheinlich nicht neu, aber die Vorrichtung ist dann auch für Bastelneulinge oder Bastelmuffel einfach sehr attraktiv.
Die Nachfrage nach dem Keinachtsbaum ist jedenfalls groß, sagt Nico Stisser. Optisch sei seine Erfindung von einem Naturbaum kaum zu unterscheiden.
Es merkt eigentlich keiner, dass es kein echter Baum ist. Wenn man das neben einem echten stellt, dann könnte man höchstens sagen, er sieht zu perfekt aus im Gegensatz zu einem echten Baum.
Der Kainachtsbaum und die anderen Alternativen, vielleicht etwas für den Weihnachtswunschzettel im kommenden Jahr. Lockdown in Deutschland, wenige Tage vor Weihnachten. Viele werden wohl versuchen, die letzten Weihnachtsgeschenke nun online zu besorgen. Einkaufen im Internet, ob über die Versandabteilung der Geschäfte vor Ort oder bei den großen internationalen Anbietern. Die Sache ist bequem und meistens kommt das Paket nach ein paar Tagen direkt ins Haus. Viel Lieferverkehr und viele Verpackungen. Mit der Frage, wie umweltbelastend sich die Effekte des Onlinehandels auswirken, hat sich das Umweltbundesamt gerade in einer Studie befasst. Am Telefon ist Lisa Frien-Kosolobo vom Umweltbundesamt. Was war der Anlass, diese Studie in Auftrag zu geben?
Ja, also ich beschäftige mich ja mit nachhaltigem Konsum und da ist der Onlinehandel natürlich eine interessante Entwicklung. Er wächst immer weiter, Sie haben es gesagt, verändert unsere Konsumgewohnheiten. Und wir wollten ermitteln, welche genauen Umweltrisiken und Umweltprobleme jetzt damit verbunden sind. Aber eben auch, welche Möglichkeiten es gibt, den Onlinehandel ein bisschen umweltfreundlicher zu gestalten.
Welche gibt es denn? Was sind die wesentlichen Ergebnisse? Haben Sie zum Beispiel auch Überraschungen gefunden?
Ja, ein Ergebnis der Studie ist, dass die Gesamtbilanz eines Produktlebensweges, da spielt der Handel erstmal eher eine kleine Rolle und die Herstellung der Produkte ist besonders umweltbelastend. Das war jetzt nicht völlig überraschend für uns, aber schon interessant, das mal konkret auszurechnen. Und es ist herausgekommen, dass die Prozesse im Onlinehandel schon ziemlich effizient sind. Also zum Beispiel, dass eine Autofahrt zum Einkaufen teilweise schon mehr CO2 ausstößt, als jetzt etwas geliefert zu bekommen. Auch ein bisschen überraschend. Und wir haben ermittelt, was sind die ökologischen Problemstellen des Onlinehandels? Und das sind zwei Aspekte, die Lieferungen, besonders eben der letzte Lieferabschnitt bis zur Haustür und natürlich die massiven Verpackungsabfälle.
Ja, auf welche Weise könnte der Onlinehandel denn umweltverträglicher werden, wenn Sie an diese beiden letzten Aspekte denken, die Verpackungen und auch den Transport bis, ja, die letzten 1-2 Kilometer bis vor die Haustür? Welche Ideen gibt es da?
Genau, bei den Verpackungen ist es ja so, momentan dominieren Einwegverpackungen und diese könnten zum Beispiel schon mal optimiert werden. Also entweder passgenauer, also oftmals sind sie ja viel zu groß, die Kartons für den kleinen Inhalt. Da könnte man Material sparen, aber auch wie diese Materialien hergestellt sind. Dann ist natürlich eine gute Idee, Mehrwegverpackungen zu benutzen. Das wird teilweise sogar schon ausprobiert, die man dann leer einfach zurückschicken kann und die öfter Verwendung finden. Oder es gibt auch noch die Option, dass man auf Umverpackung, also Transportverpackung, komplett verzichtet und einfach in der Herstellerverpackung versendet. Bei vielen Produkten geht das ohne Probleme. Ja, bei den Lieferungen ist es so, da könnte man auf Elektromobilität oder auch auf Lastenräder umschwenken. Jetzt für die letzten paar Kilometer wird ja auch teilweise schon gemacht. Aber auch Packstationen oder andere alternative Zustellorte helfen, dass die Sendungen gebündelt und dadurch effizienter geliefert werden können.
Was kann die Kundschaft tun?
Ja, zunächst haben wir festgestellt, die Herstellung ist besonders relevant. Das heißt, wenn ich ein Produkt haben will, achte ich am besten auf was Umweltfreundliches. Da kann ich mich an Siegeln wie dem Blauen Engel orientieren, aber ich kann auch überlegen, ob ich überhaupt was Neues brauche. Da kann ich mal vielleicht auch gebraucht schauen oder tauschen, teilen. Da gibt's ja viele Optionen, auch online natürlich. Und wenn ich was online bestellt habe, natürlich nicht so viel zurückschicken. Das spart dann Transportwege. Also besser überlegen, was brauche ich wirklich. Oder auch mal beim Händler nachfragen oder darauf achten, ob es schon Mehrwegverpackungen angeboten werden oder ob vielleicht auch das Weglassen der Versandverpackung schon angeboten wird. Da einfach drauf achten. Und ganz wichtig, keine Schnelllieferung nutzen, weil das fällt dann komplett raus aus diesem effizienten Liefersystem. Und ich weiß nicht, warum man es jetzt in 2 Stunden direkt braucht.
Also. Der Onlinehandel muss ökologischer werden und kann ökologischer werden. Danke an Lisa Frien-Kosolobo vom Umweltbundesamt.
Danke.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Springseil, Yogamatte, Ergometer. Das Angebot an Fitnessgeräten für zu Hause ist riesig. Corona hat den Absatz von Crosstrainer und Co. noch mächtig angekurbelt. Was ist beim Kauf zu beachten und wie motiviere ich mich zu regelmäßigem Training in den eigenen vier Wänden? Der Verbrauchertipp von Annika Jensen.
Also als Mutter von drei Kindern habe ich definitiv keinen Bewegungsmangel, aber zum Beispiel manchmal riesengroße Rückenschmerzen und habe überlegt, ob ich mir einen Rückentrainer zulege oder irgendwas in die Richtung, um mir Muskeln aufzubauen.
Die Potsdamerin Anne Okenwa ist einer von vielen Menschen in Deutschland, die sich ein Fitnessgerät für zu Hause wünschen. Doch anders als Okenwa haben wohl die meisten in der Corona-Pandemie eine andere Motivation, sich fit zu halten. Sie spüren, dass sie sich im Lockdown weniger bewegen. Fitnessgeräte für zu Hause können da Abhilfe schaffen. Tatsächlich erleben die Hersteller gerade einen großen Boom. Welche Geräte gibt es? Worauf sollte man achten, wenn man sich ein Gerät anschafft? Sollten Anfänger vorsichtiger sein als Nichtanfänger? Und wie lässt sich die Motivation aufrechterhalten? Das Angebot ist groß, weiß Lars Donath, Professor für trainingswissenschaftliche Interventionsforschung an der Deutschen Sporthochschule Köln.
Also es gibt eine Reihe an Klein- und Großgeräten, Matten, Gewichte, Bänder, aber auch eine ganze Reihe an Geräten wie beispielsweise Fahrradergometer, portable und zusammenklappbare Laufbänder. Es gibt Ruderergometer, da ist quasi der Markt gerade durch Corona ziemlich breit geworden und die Preise reichen von 200, 300 Euro bis hoch auf 2.000, 2.500 Euro.
Am Anfang einer Entscheidung für ein Produkt stehen immer eine Menge Fragen, die der Gerätekäufer sich zunächst beantworten sollte.
Man muss sich erstmal fragen, warum will ich Sport machen? Was hat mir früher gefallen? Was könnte mir jetzt gefallen? Bin ich ein Individualsportler oder ein Sozialsportler? Brauche ich Ausdauersport oder Kraftsport, Kampfsport oder was auch immer? Und wenn man sich diese Fragen beantwortet hat, dann kann man sich überlegen, wie oft will ich das machen, was sind meine Ziele, möchte ich ein bisschen besser schlafen, Stress besser reduzieren, will ich ein bisschen abnehmen oder mich einfach vitaler, fitter, kräftiger fühlen.
Bei der Nutzung der Geräte könne man nicht viel falsch machen, sagt der Sportwissenschaftler.
Bei der Ausführung ist sozusagen der Nutzen immer höher als das Risiko, sei denn man hebt große Gewichte oder hat Vorerkrankungen und macht auf dem Fahrrad, Ruder, Laufband, Ergometer zu hohe Intensitäten. Dann kann das auch mal nach hinten losgehen. Aber der Körper ist ja ein relativ gutes Feedback-Instrument. Das heißt, er sagt sehr schnell, wenn es zu heftig ist.
Allerdings ist Personen mit Herz-Kreislauf, mit orthopädischen oder neurologischen Vorerkrankungen zu empfehlen, sich zunächst von ihrem Hausarzt, der im besten Fall eine sportmedizinische Zusatzausbildung hat, durchchecken zu lassen. Für Lars Donath sind die konventionellen Heimfitnessgeräte längst nicht mehr die einzige Option, zu Hause Sport zu treiben. YouTube- und Instagram-Videos bieten eine immer bessere Qualität. Sie seien medial und methodisch didaktisch gut aufbereitet. Auch könne man Online-Fitnessprogramme buchen, die ein virtueller Trainer gemeinsam mit dem Sportler oder der Sportlerin absolviert. Die Online-Angebote haben den Vorteil, dass hinter ihnen eine Community steckt. Die kann auch hilfreich sein, wenn man mit Fitnessgeräten trainiert.
Es geht so ein bisschen darum, eine virtuelle Community zu nutzen als Motivationssteigerung und sich auch ein bisschen zu vergleichen, also den Kompetitionsrahmen ein bisschen größer zu halten als im Verein zu Hause und auch natürlich daraus so ein bisschen Antrieb zu zehren für den weiteren Trainingsprozess.
Fitnessgeräte für zu Hause, soweit der Verbrauchertipp von Annika Jensen. Jasper Barenberg erwartet Sie zu den Informationen am Mittag. Darin ein Gespräch mit dem Vorsitzenden der Arzneimittelkommission über Corona-Impfstoffe. Läuft das Genehmigungsverfahren womöglich zu langsam? Das war Umwelt und Verbraucher. Ich bin Susanne Kuhlmann und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag.